fühle mich hier auch einfach sehr, sehr wohl. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mit dieser Kultur oder mit der Mentalität auch gut connecte. Es ist einfach entspannter. Ich hatte manchmal in Deutschland das Gefühl, dass ich so ein bisschen angespannt bin und mich unter Druck gesetzt fühle. Und ich habe hier das Gefühl, also es ist so dieses permanente Lebensgefühl ist, glaube ich, das Schönste, was sich auch über die ganzen letzten 7 Jahre so, so durchzieht.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Heute geht es wieder einmal nach Südamerika und zwar nach Mexiko. Aber nicht in die Millionenmetropole Mexico City oder an den Partystrand von Cancun, sondern nach Zentralmexiko und zwar in die Berge. Was Nora aus Magdeburg ausgerechnet dorthin gebracht hat, das hörst du gleich. Du möchtest sehen, wie es da aussieht, wo die Auswanderinnen und Auswanderer aus meinem Podcast leben. Die Bilder zu den Folgen findest du immer auf dem Insta-Kanal von Einfach Aufsteigen. Den Link dazu gibt es auch in der Folgenbeschreibung hier in deiner Podcast-App oder du gibst einfach bei Instagram in die Suche ein Einfach Aufsteigen und landest dann direkt bei mir. Bei diesen Fotos auf dem Kanal kommen die meisten ins Träumen, wenn sie das sehen und sie stellen sich vor, wie es wohl wäre, selbst auszuwandern. Gerade jetzt in dieser Zeit machen sich viele Menschen Gedanken über Veränderungen im Leben, darüber, was sie noch erleben wollen und wo der richtige Platz zum Leben ist. Wenn du dir diese Fragen auch stellst oder sogar schon darüber nachgedacht hast, auszuwandern, dann bist du nicht alleine. Denn immer mehr Menschen tun das. Nur vom Denken alleine ändert sich nichts. Wenn du den nächsten Schritt machen willst, dann komm in mein kostenloses Auswanderer-Webinar. Du bekommst viele persönliche Tipps von mir, wertvolle Auswanderungserfahrungen, die ich mit dir teile. Und ich sage dir auch unter anderem, was zu 80% darüber entscheidet, ob eine Auswanderung erfolgreich wird oder nicht. Wenn du die Zeit in dich selbst investieren willst, dann lade ich dich herzlich ein, in das Webinar zu kommen unter ichwillauswandern.com.
Mein Podcast.
Viva Mexico! Auf diese Folge freue ich mich schon sehr, denn die mexikanische Kultur, die Lebensweise und das Essen sind einfach wunderbar. Weil ich im Podcast nicht nur die bekannten Orte in Ländern beleuchten will, geht es heute nach Zentralmexiko und zwar nördlich von Mexico City nach Zacatecas. Die Stadt liegt auf 2440 Metern über Meer und ist eine ehemalige Silberstadt. In Zacatecas leben die Menschen heute hauptsächlich vom Tourismus, aus dem In- und weniger aus dem Ausland. Nora Schmackert ist 36 Jahre alt und 2014 aus Magdeburg nach Zacatecas ausgewandert. Mit ihrem Mann, einem Mexikaner, lebt sie heute in Zacatecas. Und Nora hat in Deutschland als Lokaljournalistin gearbeitet und ist heute Deutschlehrerin. Inzwischen ist sie auch dreifach Mama einer binationalen Familie. Es ist also einiges passiert seit ihrer Auswanderung. Wie sie in der Stadt Zacatecas angekommen ist, wo eben nur wenige Ausländer leben, darüber sprechen wir unter anderem jetzt. Zur Information, es ist noch ganz früh am Morgen in Mexiko und deshalb guten Morgen und herzlich willkommen im Podcast. Hallo Nora.
Hallo, einen schönen guten Morgen, Nicolas.
Mir ist das ein bisschen unangenehm, weil bei dir ist jetzt wirklich 6 Uhr in der Früh oder kurz nach 6. Bei mir ist es kurz nach 1. Stehst du immer so früh auf?
Ja, ich versuche es schon, immer früher aufzustehen, um einfach ein bisschen Zeit noch für mich zu haben.
Okay, Wahnsinn, beeindruckend. Meine erste Frage im Podcast ist immer, und die möchte ich dir auch stellen, auch wenn es bei dir jetzt wahrscheinlich noch dunkel ist, aber die Frage, wenn du aus dem Fenster schaust bei dir in Nordmexiko, was siehst du da genau?
Das ist eine interessante Frage, die sich so kurz nicht beantworten lässt. Also erstmal sieht man Gitter vor den Fenstern, weil wir nicht in einem bewachten Viertel wohnen, sondern direkt bei den Mexikanern dazwischen. Und dann gucke ich direkt gegen das andere Haus, weil wir so in Mexiko so Typ Reihenhaus immer wohnen. Also wir haben links, rechts und hinten Häuser und nach vorne hin ist direkt dann ja das andere Haus und die Fenster, die einzigen Fenster mit Aussicht sind genau die zur Straße und andere Fenster gehen halt in so einen kleinen Hof, wie man das vielleicht, weiß ich nicht, woher man das kennt aus südlichen Ländern, dass man da wenigstens Licht und Sauerstoffzufuhr hat, aber die sind halt dann in so einem, wir haben so zwei Höfe und da gehen dann die Fenster dann hin. Und daher ist es mit Aussicht ein bisschen schlecht. Was ich dir anbieten kann, ist die Dachterrasse, die wir haben. Und da ist die Aussicht wunderschön und geht über die Berge und über so, ja, den was ist das, der westliche Teil von Zacatecas, und man sieht sogar ganz, ganz hinten am Horizont bei guter Sicht, die meistens ist, die 3000er, so die Schwestern von der Sierra Madre. Das ist das, was die meisten ja dann kennen, weil wir sind auf 2400 Meter Höhe und die Aussicht, die ist schön.
Genau, jetzt hast du das schon ein bisschen vorweggenommen, weil bei Mexiko denken natürlich die meisten an Cancun oder ich war selber schon auf Cozumel, da auf dieser Halbinsel. Du wohnst aber, du hast es gerade gesagt, in 2400 Meter Höhe in Zacatecas. Liebst du die Berge oder warum wohnt ihr da?
Das ist eine gute Frage. Wir wohnen hier, weil mein Mann hierher kommt. Das ist so in erster Linie, das ist der erste Grund. Die Berge an sich, ja, mag ich auch ganz gerne. Es ist immer sehr schön, so die Berge um einen zu haben. Das gibt mir irgendwie ein schönes Gefühl. Aber in erster Linie durch meinen Mann. Ja, weil er aus Zacatecas kommt und weil sonst wäre ich nie, glaube ich, auf die Idee gekommen, ach, ich ziehe mal nach Zacatecas.
Ja, deine Auswanderung beginnt mit einer Liebesgeschichte in Deutschland im Jahr 2012, als du deinen heutigen Mann, einen waschechten Mexikaner, kennengelernt hast. Erzähl mal, was ist da passiert? Wie sah dein Leben in Deutschland aus 2012?
Da war ich frisch in Magdeburg und habe dort als Lokaljournalistin gearbeitet. Viel Freizeit hatte man da nicht so, weil abends war man dann so fertig, dass man da auch nicht viel gemacht hat. Und aus diesem Grund, weil ich als Journalistin gearbeitet habe, wollte ich aber dann doch irgendwann mal, also ich habe ein Volontariat gemacht, eine Ausbildung zur Journalistin oder zur Redakteurin, kann man auch sagen. Da dachte ich dann, das ist es aber, ist es nicht unbedingt. Ich möchte gerne nochmal irgendwann ins Ausland. Und Englisch, ja, musste jetzt nämlich immer sein. Ich fand Spanisch immer schön. Ich hatte das auch in der Schule gelernt und habe dann mir einen Sprachunterricht eben irgendwie gedacht, dass ich das machen müsste, damit ich vielleicht dann nach dem Volontariat nochmal ins Ausland kommen gehen könnte. Und dadurch habe ich mir dann ein Tandem gesucht. Und in Magdeburg, Tandem für Spanisch ist schwierig. Da kann man eher Russisch finden, aber Spanisch ist schwierig. Und da war halt nur eine Person. Und das war Leo, mein Mann heute. Und da haben wir uns getroffen. Einmal. Und da hat es irgendwie schon so ein bisschen Klick gemacht. Und dann haben wir uns noch einmal getroffen. Und dann war das schon fast so sicher, dass da irgendwie ein bisschen mehr ist als einfach nur die Sprache. Oder sagen wir, die Sprache wurde dann irgendwie nebensächlich.
Das ist ja Wahnsinn. Also nur zur Erklärung für die, die das nicht kennen, Sprachtandem ist, ich möchte eine Fremdsprache lernen und lerne das zusammen mit jemandem, der meine Sprache lernen will. Und so wechselt man sich dann ab. Ich weiß, dass natürlich viele da Kontakte machen, gerade ins Ausland, gerade in die Länder, in die sie auswandern wollen. Aber dass du da quasi so die Liebe deines Lebens findest, also dass das so eine Art auch Dating-Plattform ist, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, das ist wirklich verrückt, ja. Es ist wirklich verrückt, weil er hat sich 2 Wochen vorher dort angemeldet und das ist, man könnte jetzt Schicksal sagen, ja, aber es ist wirklich so, es ist ganz verrückt, ja.
2 Jahre später seid ihr dann von Deutschland nach Mexiko ausgewandert.
Richtig.
Wie kam es dazu?
Der Entschluss dazu war dann ja vorher, ja, 2013, war dann so dieses, weil er hat seinen Doktortitel in Magdeburg gemacht und war dann logischerweise irgendwann mal fertig, ja, dann war das Ende in Sicht mit dieser Zeit in Deutschland. Und dann ist selbstverständlich bei einer binationalen Beziehung immer die Frage, wie geht's weiter, ja, und da hatten wir wieder kurz drüber gesprochen und ich habe dann einfach spontan gesagt, weil ich es auch nicht beenden wollte und eine Fernbeziehung für mich nicht in Frage kam, habe ich gesagt, ich komme dann mit. Wenn du möchtest, dass ich mitkomme, komme ich mit. Weil für ihn war klar, er musste zurück, er hatte hier einen Vertrag bei der Universität und deswegen war das ganz pragmatisch, ja. Also so dieses, naja, dann machen wir das halt einfach so.
Und du bist ja hochschwanger ausgewandert, habe ich gelesen, ne?
Ja, frisch, sagen wir es mal so. 6 Wochen. Ich war in der 6. Woche. Er ist erst im Dezember geboren, genau, unser Sohn. 6 Wochen, ganz frisch, genau. Aber ich bin schwanger ausgewandert.
Wusstest du, was dich da erwartet? Warst du vorher schon mal in Mexiko? Warst du vorher schon in dieser Region?
Nein, gar nicht. Und das ist deswegen auch eine Sache, so viele Sachen, die ich in dem Sinne bei dieser Auswanderung gemacht habe, die ich niemandem empfehlen würde. Also man sollte einfach nicht schwanger auswandern mit einem Mann, den man halt 2 Jahre kennt, mit dem man noch nie zusammengelebt hat. Also wir hatten da immer unsere eigene Wohnung gehabt in Magdeburg und das war einfach nicht nötig, da irgendwie zusammenzuziehen. Kannten uns eigentlich auch erst 2 Jahre und dann auch noch in ein Land zu ziehen, was ich in der Tat vorher nicht kannte, nicht bereist hatte. Ich wollte einmal ein Jahr vorher mitkommen und das hat sich dann zerschlagen an Weihnachten. Ist ja so normalerweise immer nach Mexiko. Und ich bin auch noch nie im außereuropäischen Ausland gewesen und ich habe auch noch nie im Ausland gewohnt vorher. Also es war ein Abenteuer.
Hast du dich sonst irgendwie vorbereitet? Hast du recherchiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dann in dieser Kleinstadt, was es ja ist, auf 2.500 Meter Höhe angekommen bist? Wie war das?
Also Zacatecas hat so 200.000, 250.000 Einwohner. Wir sind aber witzigerweise, wir sind auf dem Dorf angekommen. Und das war, also wir sind erstmal zu meinen Schwiegereltern. Und da waren wir 2 Monate dann erstmal. Und das war gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Weil da war es schon sprachlich auch teilweise ein bisschen, dass ich teilweise die Eltern nicht gut verstanden habe oder sie oder ich mich nicht wirklich gut ausdrücken konnte. Dann kamen die Hormone mit der Schwangerschaft ja auch noch zusammen und generell hatte ich da dann auch noch nicht so irgendwie sowas viel zu tun und auch nicht mein eigenes Leben. Das war wie bei Mama wieder einziehen. Das heißt auch die Küche oder sowas. Ich konnte mich nicht beschäftigen. Und da war es schon so ein bisschen, ich habe viel geschlafen, was natürlich auch dann mit der Schwangerschaft super war. Aber ja, das war am Anfang war es ein bisschen schwierig, wegen des Dorflebens halt auch. Und ich war ja dann auch die Ausländerin, ganz offensichtlich. Und es war einfach was anderes. Später das Leben in Zacatecas war dann jetzt hier nochmal was anderes irgendwie. Das muss man so ein bisschen teilen, glaube ich.
Weil du jetzt vorher nicht wusstest, was dich erwartet. Also jetzt auch mal abgesehen vom Dorf, sondern jetzt so von der ganzen Region. Was sind so die Dinge, die dich so am meisten am Anfang überrascht haben oder die dich gefreut haben? Also da, wo du echt gesagt hast, wow.
Ich denke mal, ich fand es besonders schön, auch das Klima, also bis heute, weil es recht, weil es trocken ist. Es ist warm, aber trocken, ja, nicht so heiß, wenn man denkt, Mexiko ist ja so furchtbar warm oder so, weil viele eben nur die Karibik kennen. Dann es ist ein sehr angenehmes Klima, das ist schon mal die eine Sache. Dann dadurch, dass wir auf dem Dorf da waren, wir haben dann auch Sachen noch gebaut für die Eltern. Wir hatten kein großes Badezimmer so richtig. Wir hatten nur so ein sehr kleines Badezimmer mit Dusche. Und da hatten wir dann nochmal extra was gebaut, auch um mehr Privatsphäre zu haben. Und da fand ich das dann faszinierend, wie gebaut wurde. Da war ich dann völlig in diesem Bauprozess irgendwie drin. Und ja, so ganz ohne Maschinen, halt alles mit der Hand, auch den Beton mischen und solche Sachen. Das waren so Sachen, dass ich dann direkt dann auch diesen Kontakt eben mit anderen Menschen, nicht nur mit der Familie hatte. Und das war schon eine faszinierende Sache. Und generell auch mit dem Essen, dass mir das, was es so zu essen gibt, dass auch viel Reis gegessen wird und so. Also es war ja so ein Reinschmeißen in die ganze Kultur eigentlich, ne?
Das Interessante ist ja auch, die 2 Jahre davor in Deutschland war ja dein Freund und späterer Mann der Ausländer in Anführungsstrichen in Deutschland. Plötzlich hat sich diese Rolle gedreht und du warst die Fremde, du hast das vorhin auch kurz erzählt. Wie war das? Also bist du da leicht auch mit den Einheimischen ins Gespräch gekommen, hast da Kontakte geknüpft oder lief das in erster Linie über deinen Mann, der dich da eingeführt hat in die Gesellschaft?
Ja, das ist genau so, wie du sagst. Lieber Nikolas, das ist genau so, weil auch ich wurde plötzlich ruhiger. Ne? Man ist automatisch dann so ein bisschen, man tritt dann so zurück und beobachtet ja dann auch mehr, wo ich im Deutschen eher diejenige bin, die dauernd redet, ist es dann bis heute eigentlich auch so, dass ich da eher zuhöre und dann auch was sage, aber dann auch immer überlege man auch, wie ich es sage oder was ich sage. Es ist ja dann auch manchmal eine kulturelle Sache. Also mein Mann war dann eher im Vordergrund und er hat dann auch eher, weil das war ja dann auch mit dem Job an der Universität, weil er Universitätsprofessor ist und Forscher auch. Er hatte dann eher diese, ja, wie du sagst, ne, dieses Gesellschaftliche. Und bei mir war das dann, na gut, ich habe dann auch angefangen zu studieren, da hatte ich dann auch so ein bisschen den Kontakt mit anderen Leuten, aber es war schon eher dann auch meine Sache, meine eigenen meine eigene gesellschaftliche Sache so aufzubauen, weil mein Mann ist dann eher nur mit seiner Familie da so, hat jetzt da, er musste ja auch erstmal wieder sich einfinden. Das war auch sehr interessant, weil er war 5 Jahre in Deutschland, davor war er auch in Mexiko-Stadt 2, 3 Jahre und er selber hat auch jetzt nicht so viele Freunde dann irgendwie gehabt oder selber so, ja, so ein Umfeld, sag ich mal. Das mussten wir uns quasi irgendwie auch wieder aufbauen.
Wenn man, du hast zuletzt in Magdeburg gewohnt, wenn man jetzt also von Magdeburg da nach Nordmexiko kommt, was sind so die großen Mentalitätsunterschiede? Also wo du echt sagst, wow, das ist ja mal komplett anders. Also jetzt auch so als Tipp für Leute, die nach Mexiko auswandern wollen, was erwartet
ja,
sie denn?
Ja, es ist, glaube ich, wie so oft in vielen eher südlicheren Ländern, es geht alles etwas langsamer. Es ist so das Typische, glaube ich, was man immer wieder hört, aber es ist ja wirklich so. Es gibt ja auch viel Bürokratie in Mexiko, das darf man nicht unterschätzen, aber man darf nicht so schnell die Fassung verlieren, glaube ich, weil wenn man dann sagt, oh Gott, das wusste ich ja gar nicht und was muss ich da jetzt noch beantragen oder so, am Ende geht dann doch immer irgendwie alles. Es findet sich immer ein Weg und deswegen wird man mit den Jahren dann auch entspannter. Also man sollte definitiv sich ein bisschen locker machen in Mexiko. Es ist eben, wie gesagt, auch immer gut, dass man die Sprache kann, weil in Mexiko selten Englisch gesprochen wird. Also viele können einfach kein Englisch, außer man ist in einer Touristengegend. Also ich bin hier wirklich in der Provinz. Hier kann man das vergessen, dass jemand Englisch kann. Also es ist wirklich mit Spanisch dann nur machbar und vor allem auf Ämtern oder sowas, ja. Und generell auch die Erwartungen runterschauen, weil es ist halt egal, ob man nach Mexiko geht oder ins Ausland, man sollte immer schauen, dass es einfach anders läuft und neugierig sein.
Du schreibst einen Blog, der heißt Leben in Mexiko, den verlinke ich hier auch in den Shownotes zum Podcast und da gibt es eine interessante Rubrik. Und die heißt wirklich Fragezeichen gewöhnungsbedürftiges Mexiko. Schreibt da die Deutsche in dir?
Ja, definitiv, weil manche Sachen, die einem so auffallen oder mir dann auch aufgefallen sind, so wenn man mal das von außen so betrachtet, was dann anders ist, Unterschiede, die mir noch aufgefallen sind, definitiv geplant ist, aber auf jeden Fall auch Vorurteile mal auszublenden, dass der Mexikaner eben nicht immer nur Fiestas und Tequila trinkt und solche Sachen, sondern dass man auch Vorurteile mal ausblendet. Also das ist so demnächst dann auch nochmal geplant, aber gerade am Anfang selbstverständlich, wo mir das selber so viele Sachen noch aufgefallen sind. Und bevor ich selber vergesse, wollte ich da definitiv auch nochmal so ein paar Sachen niederschreiben.
Was ist dein Lieblingspunkt da in dieser Rubrik?
Oh, ich glaube immer noch das Autofahren, weil das bis heute, wo ich auch immer noch sogar auf der Straße, also wenn ich im Auto sitze, manchmal wirklich dieses wirklich, wirklich, also dieses Rechtsüberholen, ja, das ist einfach immer noch gewöhnungsbedürftig für mich, weil manche haben einfach, sind dann ungeduldig, interessanterweise, und dann überholen die rechts oder blinken dann auch oder es gibt Leute, die vergessen, ihren Blinker auszustellen. Ich verstehe auch nicht, warum, ob die dann so laut die Musik hören oder ich verstehe es nicht. Oder manche Autos, wo man denkt, fahren die wirklich mit diesem Auto, das ist null sicher, oder dann, dass da 7, 8 Leute in dem Auto sind, die Kinder sind nicht angeschnallt oder 5 Leute auf dem Motorrad oder solche Sachen. Also ich glaube, viel immer noch Verkehr, weil ich das eigentlich täglich immer noch erlebe. Das ist schon verrückt.
Also auch nach 7 Jahren ist das immer noch so drin im Vergleich zu, wie es in Deutschland ist und wie es in Mexiko ist.
Definitiv, ja. Ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr raus, weil ich da auch dann so sehr so korrekt manchmal so ein bisschen bin. Also man ist erstaunlicherweise, wenn man im Ausland wohnt, oder finde ich zumindest, ich habe gemerkt, ich dachte immer, ich wäre gar nicht so deutsch, aber ich bin es doch ziemlich viel mehr als gedacht, sagen wir es mal so, ja.
Apropos Deutsch, du arbeitest als Deutschlehrerin. Ach so, was ich noch dazu sagen muss, du hast in der Zwischenzeit ja auch noch 3 Kinder bekommen, ne? Also wir haben gerade gehört, du hast ein Studium gemacht, du hast insgesamt jetzt 3 Kinder oder ihr habt 3 Kinder und du arbeitest als Deutschlehrerin online und vor Ort. Was machst du da genau?
Ja, das hat sich so ergeben. Man ist selber auf mich zu. Als ich noch so, da war mein Sohn, der erste war 3 Monate alt. Da ist jemand auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht Deutschunterricht geben könnte. Und auch bis heute werden mir die Leute vom Sprachenzentrum in der Tat von der Universität immer wieder geschickt, die, wo sie dann einen Extraunterricht haben wollen, ja, ein bisschen konzentrierter, Intensivunterricht sozusagen, oder wo dann die im Sprachenzentrum mit dem Niveau dann nicht mehr so klarkommen, ja, weil das dann schon ein fortgeschritteneres Niveau ist. Und so hat das dann sich entwickelt. Ich habe zwischendurch auch 1,5 Jahre mal an der Technischen Universität im Sprachenzentrum gearbeitet. Das hat sich dann aber mit dem Familienleben irgendwie, war das einfach zu viel, und dann habe ich das wieder gelassen. Und ja, so hat sich das ergeben. Also ich gebe halt einfach online so Nachhilfe, sage ich halt immer, ja, weil sonst wäre das dann auch, also von Sprachschule bin ich noch weit entfernt. Ich habe halt so 7, 8 Schüler, manche mehrmals die Woche, und durch Corona hat sich das jetzt auch aufs Online eben dann verlagert, können wir sagen. Vorher sind die Leute dann auch zu uns direkt gekommen, wie man das sich bei einer Nachhilfe halt vorstellt.
Jetzt haben wir die berufliche Seite kurz angesprochen. Was viele ja immer interessiert, ist, wie ist das Leben auch so von den Lebenshaltungskosten? Also wenn du jetzt auch vergleichst, dein Mann arbeitet an der Uni, du bist, nehme ich an, selbstständig als Deutschlehrerin. Wie teuer ist das Leben im Vergleich dazu? Also weißt du, wenn du jetzt das so ein bisschen auch mit Deutschland vergleichst, so die Lebenshaltungskosten?
Also generell sind die Kosten hier niedrig im täglichen Leben, sehr niedrig, ja, weil die Mexikaner grundsätzlich eher ein etwas ärmeres Volk sind. Was heißt etwas? Sie sind es einfach. Und das Einzige in Mexiko-Stadt, muss man das sehen, da sind die Mieten auch sehr hoch. Da ist auch der Raum natürlich viel enger. Und bei den Mieten, da muss man dann manchmal schauen, dass das auf jeden Fall teurer sein kann, aber generell sind hier die Kosten recht niedrig. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt durch den Beispiel geben, woran kann man das festmachen? Ich weiß nicht.
Ein Einkauf zum Beispiel.
Oh ja, das war schön. Ich habe manchmal den Vergleich, auch mit welchen aus den USA zum Beispiel oder so, oder generell mit Obst und Gemüse. Also das ist der Wahnsinn, wenn ich hier beim Obsthändler direkt hingehe. Natürlich ist dann auch die Qualität, gerade bei exotischeren Früchten oder sowas wie Papaya und ähnlichem, ist es natürlich auch super. Da gebe ich also wenn ich viel kaufe, 30 bis 40 Euro aus und habe wirklich für die ganze Woche, ich habe da enorme Berge an Gemüse und an Obst. Also das ist das, wo ich wirklich sage, wow, okay, also es ist super günstig, einfach hier Obst und Gemüse frisch einzukaufen.
Auf der anderen Seite, du hast es vorhin gerade oder ganz am Anfang auch gesagt, als du den Blick beschrieben hast aus dem Fenster mit den Gitterstäben. Thema Sicherheit. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Nordmexiko ist. In anderen Teilen von Mexikos weiß man das ja auch teilweise von Reisewarnung, dass man sich in gewissen Regionen nicht alleine aufhalten soll. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du für ein Sicherheitsgefühl da?
In meinem alltäglichen Leben habe ich ein hohes Sicherheitsgefühl, sagen wir es mal so. Ich fühle mich nicht, sagen wir es mal andersrum, ich fühle mich halt nicht unsicher. Ich denke da auch nicht viel drüber nach. Man ist schon, sage ich mal, vorsichtig, was, also gerade am Anfang natürlich, auch wenn ich Auto fahre und man sieht dann irgendwelche seltsamen verdunkelten Vans oder sowas, dann hatte ich dann schon kurz so einen Hintergedanken. Da ist so dann dieses deutsche Sicherheitsbedürfnis bei mir definitiv da, ja, dass man so denkt, das ist ja seltsam, das kommt mir komisch vor. Aber so auf der Straße hier im alltäglichen Leben und so ist das Sicherheitsgefühl auf jeden Fall da. Also man sieht jetzt hier nicht das Militär rumfahren und so weiter. Sieht man auch mal, ja, weil die hier einen Stützpunkt haben, aber das ist dann irgendwas anderes. Aber jetzt nicht aus Schutzgründen. Was ich zum Beispiel jetzt mal ein schönes alltägliches Beispiel, es ist noch nicht so weit, jetzt an Corona ist mein Sohn noch nicht in die Grundschule gekommen. Es sind ja nun, ne, ich bin ja jetzt fast 7 Jahre hier, es passt ja genau. Er ist jetzt in der 1. Klasse, aber was ich nie machen würde, ist, dass mein Kind diese 500, 600 Meter, wenn er noch so klein ist, alleine läuft. Würde ich halt nicht machen. Macht niemand. Die Kinder werden immer begleitet. Da ist einfach das mit dem, dass Leute zu viel verschwinden und dann, wer weiß warum, sicherlich Organhandel und solche Sachen. Aber generell würde ich mein Kind auch diese 500, 600 Meter, die Grundschule ist über die Straße, nicht alleine laufen lassen.
In diesen 7 Jahren in Mexiko, ich weiß, es ist immer schwer, das einzugrenzen. Was war für dich der schönste Moment in all den Jahren?
Das ist so viel passiert. Ich denke, es ist eine Beständigkeit einfach. Ich glaube, es ist eher dieses alltägliche Leben, wo man, wenn man manchmal vielleicht mal zweifelt oder sagt, ach ja, ist das denn alles so richtig? Dann denke ich mir immer wieder, das sind auch nur Zweifel, die im Alltag eben aufkommen, die ich wahrscheinlich in jedem anderen Land oder auch in Deutschland hätte ab und zu. Es ist einfach dieses Wetter, wenn man hier lang geht und sich sagt, wow, du bist in Mexiko und die Sonne scheint und es ist alles gut und es ist schön, dass du hier lebst. Das ist auch einfach, ich fühle mich hier auch einfach sehr, sehr wohl. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mit dieser Kultur oder mit der Mentalität auch gut connecte. Es ist einfach entspannter. Ich hatte manchmal in Deutschland das Gefühl, dass ich so ein bisschen angespannt bin und mich unter Druck gesetzt fühle. Und ich habe hier das Gefühl, also es ist so dieses permanente Lebensgefühl ist, glaube ich, das Schönste, was sich auch über die ganzen letzten 7 Jahre so, so durchzieht.
Auf der anderen Seite gab es auch eine schwierige Situation, einen schwierigen Moment in den Jahren.
Auch das ist eher so eine Sache, ja, also mit Freundschaften zum Beispiel zu schließen. Das ist dann auch, denke ich mal, was Kulturelles. So als ich als Frau, ich bin selbstständig, ich mache mein eigenes Ding, ich habe meine eigene Meinung. Und hier in der Provinz, da irgendwie Frauen, Freundschaften zu finden, ist bis heute schwierig. Dank Corona und dem Lockdown habe ich dann irgendwann, dann auch davor schon gesagt, ach, irgendwann kommt mal jemand vorbei, mit dem ich mich richtig gut verstehe und wo das dann auch tiefer geht mit der Freundschaft. Also man darf mich nicht falsch verstehen, hat immer nichts mit Freundlichkeit zu tun. Alle Menschen sind nett und man redet mit mir und alles ist gut, aber mir geht es dann halt so typisch deutsch um so eine richtig tiefe Freundschaft und da zum Beispiel habe ich jahrelang so ein bisschen Probleme gehabt, diesen Anschluss zu finden. Ich dachte, erst durch die Kinder wird es vielleicht einfacher, andere Mütter oder so, aber auch das ist nicht der Fall gewesen.
Das kennen ganz viele, ich höre das auch von vielen, ich habe das auch selber erlebt, weil ich ja ausgewandert bin und ich glaube, es ist auch relativ einzigartig, ich weiß nicht, ob es nur im deutschsprachigen Raum oder generell so im europäischen Raum so ist, aber ich habe oft das Gefühl, dass in anderen Ländern die Familie im Fokus steht und dass man so diese bester Freund, beste Freundin gar nicht so kennt.
Ja, ich bin am Nicken. Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, die Familie ist hier noch so sehr im Vordergrund. Das ist gar nicht böse gemeint. Die sind einfach so sehr in ihrem Leben und dann am Wochenende hat die Cousine Geburtstag und die sind ja jedes Wochenende dann wirklich irgendwelche Feiern. Das liegt daran, weil die Familie noch so groß ist und dann irgendjemand hat immer eine Taufe, eine Hochzeit, einen Geburtstag oder eine Kommunion. Es sind ja hier die Katholiken viel im Vordergrund und ich denke, das liegt daran, ja, es ist einfach zeitlich, dieses Eingebundensein in diesem Familiären und so diese tiefen Freundschaften. In Deutschland ist es ja sehr auseinandergerissen, ne, die letzten Jahrzehnte, kann ich mir vorstellen. Hier fängt es so langsam an, aber einfach dadurch, dass man woanders Jobs sucht und so, ist, glaube ich, einfach, ja, es ist einfach anders in Deutschland, ja.
Nora, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was die Nora macht, das will ich auch. Also leben in Mexiko, vielleicht auch mit meiner Familie zusammen. Was gibst du den Menschen mit, die nach Mexiko auswandern wollen? Was sollten sie tun und welche Erwartungen sollten sie besser nicht haben?
Ja, dass alles so läuft wie in Deutschland, das würde ich mal ablegen, was auch diese Ordnung angeht, was auch vielleicht diese Sauberkeit und das Umweltbewusstsein angeht, weil ja hier schon sehr viel noch Müll rumliegt und man Reifen verbrennt und wo man denkt, um Gottes Willen, bitte unsere Ozonschicht. Das sind so Sachen, das muss man, glaube ich, ablegen, weil ich sehe es halt teilweise nicht. Ich habe solche Sachen gemerkt oder auch diese Ordnung, ja. Das sind so Sachen, das sollte man definitiv nicht erwarten. Ansonsten einfach mal mitmachen, was ich sagte, locker sein, offen sein, ruhig auch selber auf die Leute zugehen und ja, die Leute sind super freundlich, man wird auch überall eingeladen und man kriegt Sachen geschenkt, man sollte da nicht Nein sagen, ja, man sollte offen sein und einfach sich auf diese Mentalität einlassen, diese Gastfreundschaft und da nicht so verschlossen sein und ich will meine Privatsphäre haben und so weiter. Also, und auch vor allem, ja, nicht so eine Angst haben, wenn wir jetzt sagen, ich meine, ich weiß, dass man in Deutschland viel, in Mexiko ist immer Sicherheit und die Drogenkartelle und so weiter. Nicht so ängstlich sein. Ich glaube, also ich lebe hier ganz normal, mir ist noch nie was Komisches passiert oder ich hatte auch keine komische Situation. Das ist immer nur das, was man hört, ja. Aber die Angst ablegen und offen sein.
Für Menschen, die nach Mexiko einwandern wollen und länger da leben wollen, wie schwer ist es, da eine Aufenthaltsbewilligung, Genehmigung zu bekommen?
Ja, also viele Leute reisen als Touristen ein. Wir Deutschen dürfen 6 Monate hier in Mexiko als Tourist uns aufhalten. Und es gibt wirklich Menschen, die dann nach Guatemala oder so dann ausreisen und wieder einreisen und so dann ihre Jahre verbringen. Ich bin damals als Studentin eingereist. Das war mir einfacher, als mir jetzt hier einen Job zu suchen, weil in Zacatecas ist es auch ein bisschen schwierig, da jetzt einen Job zu finden. Das ist jetzt nicht so die fluktuierende Region. Ich bin also ja als Studentin eben dann hier, habe ich das Visum bekommen, so eine Temporale heißt das dann, Residencia Temporal. Das war relativ einfach. Da bin ich auch dann einmal zur deutschen Botschaft in Berlin dann gefahren, aber das war relativ einfach. So, also als Studentin. Und mit Arbeitsverträgen, da ist es ein bisschen komplizierter. Das ist dann so ein Hin und Her, das muss dann überprüft werden. Das ist, geht auch, aber da braucht man eben einen Job vorher, ja, bevor man hierher kommt. Was eben dann natürlich auch möglich ist, was dann für mich dann der Wechsel war, als mein Sohn dann geboren ist, da habe ich dann diese Residencia Permanente automatisch bekommen, weil ja, ich gehe davon aus, dass die Mexikaner wohl wollen, dass die Mama beim Kind bleibt, weil das Kind ist ja nun, weil es in Mexiko geboren ist, Mexikaner, ja. Das ist dann so ähnlich wie in den USA, automatisch, dass sie hier geboren sind, sind sie Mexikaner. Und ja, und dadurch habe ich dann diese Residencia Permanente bekommen. Das Heiraten war sehr viel später. Also wir sind ja nur noch verheiratet, aber erst seit 2018.
Wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, zum Ende hin des Gesprächs, wir sprechen in 2 Jahren nochmal. Was denkst du, wie sieht dann dein Leben aus? Wo bist du, wo seid ihr?
Ja, ich denke, wir sind dann definitiv immer noch hier. Es hängt viel natürlich von den Kindern ab. Die sind ja noch so klein. Einer ist 1 Jahr alt, der Große ist gerade erst 6 geworden. Ich denke hier, wir haben ziemlich viel in der Landwirtschaft auch geschafft. Das ist so ein Punkt, den hatte ich jetzt noch nicht erwähnt, aber mein Mann führt eben auch gleichzeitig noch die Landwirtschaft seiner Eltern. Und ja, ich denke, dass ich Online-Kurse auch mittlerweile gebe. Dank Corona ist da so ein Wechsel in meinem Kopf gegangen, dass ich da so einen Online-Kurs vielleicht auch aufnehme, was auch Deutsch angeht, für spanischsprachige Menschen. Es gibt viel mit Englisch, aber nicht Spanisch. Tja, das ist so die Idee, die ich momentan so, die in meinem Kopf rumschwirrt. Und ich muss auch noch zugeben, dass ich momentan angefangen habe, ein Buch darüber zu schreiben, interessanterweise, über genau diese ganze Geschichte, über die letzten 7 Jahre. Es sind ja 7 ist so eine schöne Zahl, finde ich. Und ich hoffe einfach, dass es dann fertig ist.
Wer deinen Weg mitverfolgen will, ich habe das vorhin schon erwähnt, du schreibst einen Blog, der heißt Leben in Mexiko, da empfehle ich unbedingt mal reinzuschauen. Nora ist auch bei Instagram, auch das verlinke ich. Also unbedingt da einmal reingucken und ich möchte mich jetzt an dieser Stelle, wünsche dir auf jeden Fall und deiner Familie alles Gute für die Zukunft, für die nächsten 2 Jahre und bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende und inspirierende Gespräch.
Ja, vielen herzlichen Dank, Nikolas. Dir auch alles Gute und danke für die Einladung und auch für das Gespräch.
Das war das Gespräch mit Nora Schmacker, die ihr altes Leben in Deutschland hinter sich gelassen hat und nach Zentralmexiko ausgewandert ist. Wenn du Noras Weg weiter mitverfolgen möchtest und dich ein Leben in Mexiko sehr interessiert, dann empfehle ich Noras Blog. Den Link dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes in deiner Podcast-App. Schau auch im Insta-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Dort zeige ich dir auch, wie es ausschaut, wo Nora lebt. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören und ich freue mich, dich im Auswanderer-Webinar auf ichwillauswandern.com begrüßen zu können. So oder so hören wir uns auf jeden Fall wieder und zwar in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.